Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir beginnen mit der Lesung vom Johannesevangelium 15, 18 bis 21. Da lesen wir im Johannesevangelium 15, 18 bis 21: So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt. Vers 20. Gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Vers 21. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Ja, lasst uns miteinander aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für dieses frohmachende Wort, dein Evangelium, die frohmachende Botschaft, die da frei macht von aller Sündenmacht, Freimacht von Verführung, dass da Licht schenkt hier auf Erden zu deiner Herrlichkeit hin, aufwärts Richtung Himmel. Ich danke dir ganz herzlich, dass dein Wort ein Wegbereiter ist, ein Bewahrer und Schützer. Und dein Gehorsam auf dein Wort bringt Frucht. Und du sagst, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und es ist wirklich nicht schwer. Wir brauchen dazu, Herr Jesus, deine Kraft inwendig und äußerlich und die Freudigkeit, von Neuem den Weg mit dir zu gehen, auch heute, auch die kommende Woche. Danke, dass du auch unsere Geschwister siehst, die, Herr Jesus, wie wir gerade durch den Bibeltext gelesen haben, um deines Namens willen verfolgt werden, auf dieser Welt, ja bedrängt. Du siehst auch hier in Deutschland denunziert, verfolgt, teilweise misshandelt, in anderen ausländischen Ländern gefoltert, getötet werden. Herr Jesus, stehe unseren Geschwistern herzlich bei. Du weißt, gib ihnen die Kraft, gib ihnen Willenskraft, den Glaubenskraft, deinen Glaubenskraft, die Liebe, es durchzuhalten, ja, trag du sie. Du hast es auf Golgatha schon, auch diese Last getragen. Gib ihnen, Herr, hilf ihnen, so du willst auch, dass sie befreit werden aus dem Bedrängnis. Hilf ihnen, bis deine Hilfe kommt, auf dass sie dich herzlich loben und preisen können, auf dass dein Name dadurch auch, Herr, verherrlicht wird. Herr, gedenke auch unsere Geschwister, die da krank und einsam sind, auch niedergeschlagen und entmutigt. Erquicke du sie auch heute durch dein teures Wort, durch deine Hilfe. Wir wollen dir dafür danken. Herr Jesus, schenke auch unserem Bruder Jakob Czarnke weiterhin die Gnade und die Weisheit, dein Wort auszulegen, dein Wort zu verkündigen, und den Dienst weiter auszuführen, so wie du es ihm gibst, im Herzen. Segne auch seine Frau und gib auch ihr die Kraft, dass du hier weiter den Weg zu gehen. Segne die beiden herzlich. Danke, dass wir sie haben dürfen. Danke, dass du sie bis hierher durchgetragen hast. Wir wollen dir ganz herzlich danken, Herr, auch für dein teures Wort heute. Bewirke du es, du in uns, dass es Frucht bringt. Vielen Dank auch, Herr, für deinen lebendigen Glauben in unserem Herzen, für den lebendigen Glauben, der die Welt überwunden hat. Und vielen Dank, dass du, Herr Jesus Christus, der Sieger bist, auch heute auf Golgatha, für Zeit bis in Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Gottes Wort für den heutigen Sonntag auf Kolosser 1, die Verse 24 bis 27. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosse: Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich, so ist zu ergänzen, um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben heute wahrlich kein einfaches Wort. Paulus schreibt: Jetzt freue ich mich in meinen Leiden für euch und ergänze stellvertretend die fehlenden Bedrängnisse des Christus in meinem Fleisch für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde. So Vers 24. Da fragen wir erstaunt: Muss denn zu den Leiden Christi noch etwas ergänzt werden? Ja, kann zu den Leiden Christi denn überhaupt noch etwas ergänzt werden? Hat Jesus in seinem Leiden das Heil der Welt etwa noch nicht vollständig vollbracht? Sollte Jesus einen Mangel hinterlassen haben, der nun durch das Leiden des Paulus noch ausgefüllt werden muss? So scheint man diesen Vers 24 im ersten Augenblick verstehen zu müssen. Und das wäre in der Tat verwirrend. Halten wir dazu als erstes fest: Was das Heil betrifft, ist das Leiden Jesu ans Ziel gekommen. Es ist vollbracht. Nichts stünde Paulus ferner, als da zum Heilswerk Jesu noch etwas hinzufügen zu wollen. Das Heil also ist vollbracht. Damit, und das müssen wir unterscheiden, ist das Leiden Jesu aber noch nicht vollendet. Denn so wie Jesus das Haupt der Gemeinde gelitten hat, so muss auch die Gemeinde sein Leib leiden. Denn der ganze Christus besteht aus dem Haupt und dem Leib, wenn wir es in diesem Bild so sagen wollen. Die Gemeinde Jesu lebt weiter in der Ablehnung und in der Verfolgung durch die Welt, ebenso wie zuvor ihr Herr. In Johannes 15, die Verse 18 bis 21, haben wir als Lesung gehört, dass die Welt uns hasst, wie sie Jesus gehasst hat. Und in diesem Hass wird die Welt uns ebenso verfolgen, wie sie zuvor Jesus verfolgt hat. Und deshalb sagte Jesus auch: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist ein göttliches Gesetz. Christus musste leiden. So erklärt Jesus den Emmaus-Jüngern in Lukas 24, Vers 26. Das war eine göttliche Notwendigkeit, die den ganzen Ablauf der Dinge bestimmt. Jesus musste von Israel abgelehnt werden. Er musste von Judas verraten werden. Er musste von den Juden an die Römer ausgeliefert werden. Er musste schließlich von den Römern gekreuzigt werden. All das musste geschehen, damit das Heil zu uns, zu den Nationen kommen konnte. Christus musste leiden. Und dieses Leiden müssen gilt nun nicht nur für Jesus Christus, den Heiland und Erlöser, es gilt auch für seine Gemeinde. so wie er leiden musste in dieser gottfernen Welt, so muss auch seine Gemeinde leiden. Es ist auch eine göttliche, geistliche Zwangsläufigkeit. Denn diese Welt unter dem Satan, dem Gott und Fürsten dieser Welt, wird sich gegen das Licht wenden und es verfolgen. Und auf dieses Leiden der Gemeinde bezieht sich die Aussage des Apostels Paulus, nicht auf das Leiden Jesu selbst. Er hat seinen Leidensauftrag mit der Kreuzigung abgeschlossen, aber seit Pfingsten ist Jesus durch den Heiligen Geist in seiner Gemeinde persönlich gegenwärtig. Er das Haupt, wir die Glieder. Und dabei ist es ja nicht so, dass unser Haupt einfach fern vom Leib und von den Gliedern oben im Himmel zu Rechten des Vaters sitzen würde. Das zwar auch, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Und der andere, der für uns mindestens genauso wichtige Teil der Wahrheit ist, dass dieses Haupt durch den Heiligen Geist ganz unmittelbar mit der Gemeinde, mit uns ganz persönlich verbunden ist und in uns lebt. Die noch ausstehenden, noch fehlenden Bedrängnisse der Gemeinde sind damit auch noch fehlende Bedrängnisse des Christus selbst, eben im Sinne der Einheit von Haupt und Leib. Der Kampf, den Satan gegen die Gemeinde führt und der diese Leiden auslöst, der ist ja nicht eigentlich gegen die Gemeinde gerichtet, sondern gegen Christus. Satan greift Jesus in seiner Gemeinde an. Indem er die Gemeinde bedrängt, will er Jesus selbst bedrängen. Wir müssen Vers 24 also ganz heilsgeschichtlich verstehen. Die Erdenzeit Jesu war ein besonderer und einmaliger heilsgeschichtlicher Abschnitt. Der Übergang vom Alten zum Neuen Bund, es war der Abschnitt, in dem ganz Jesus und Jesus allein im Mittelpunkt stand. Er allein war am Werk. Der Rest, so könnte man überspitzt sagen, waren alles nur Kulisse und Statisten. Auch die Jünger waren im Wesentlichen nur dabei. Nur punktuell, nur ausnahmsweise in Einzelfällen waren auch sie aktiv ins Geschehen einbezogen. Es war die Zeit, diese Erdentage Jesu, in der der Herr Jesus für uns wirkte. Er nahm unsere Schuld auf sich, er ging für uns ans Kreuz, er litt für uns, so handelte er stellvertretend für uns. Seit Himmelfahrt und Pfingsten leben wir in einer anderen Zeit. Jetzt leben wir in der Zeit, in der Jesus durch uns wirkt. Wir können sagen, jetzt handeln wir stellvertretend für ihn. Wenn der Papst sich Vicarius Dei, Stellvertreter Gottes, nennt, dann wäre das gar nicht ganz falsch. Wenn er das nicht auf sich allein beziehen würde und wenn er, was noch wichtiger ist, wirklich in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus leben würde, was ich zumindest beim unheiligen Franziskus massiv bezweifle. Denn Vicarius Dei, Stellvertreter Gottes, sind wir alle, soweit wir durch den Glauben an Jesus Christus seine Kinder und damit auch seine Boten sind. So sagt Paulus an anderer Stelle ganz ausdrücklich, so sind wir denn nun Botschafter an Christi Stadt. An Christi Stadt, ganz wörtlich stellvertretend für den Christus, unseren Herrn. Wir, seine Kinder und seine Gemeinde, stehen jetzt zumindest äußerlich und vordergründig betrachtet im Mittelpunkt. Und so wie Satan damals Jesus angegriffen, bedrängt und versucht hat in der Wüste, so greift er heute uns an, bedrängt und versucht uns. Der Kampf Satans und der gottlosen Welt gegen Jesus ist ja noch keineswegs zu Ende. Und an diesem Kampf mitsamt den Leiden, die dazugehören, die dieser Kampf notwendigerweise unvermeidlich mit sich bringt, fehlt noch etwas. Und genau das ist es, was Paulus meint, wenn er sagt, ich ergänze stellvertretend die fehlenden Bedrängnisse des Christus. Das Wort, das Paulus hier im Griechischen für ergänzen, wörtlich eigentlich auch voll machen, das wäre die noch wörtlichere Bedeutung, voll machen, verwendet, ist nicht ganz einfach, umso aussagekräftiger ist es, wenn man es Stück um Stück erschließt. Es heißt in seiner Ausgangsform schon vollmachen, erfüllen. Es beinhaltet damit in sich schon die Aussage eines Mangels, denn wenn man etwas voll machen kann oder muss, dann ist es ja noch nicht voll. Wenn ich jemanden bei Tisch mein Glas hinhalte und bitte freundlich, könntest du mir das bitte voll machen, dann heißt es, es ist entweder ganz oder teilweise leer und ich möchte, dass da noch was reinkommt. Und dann heißt, da ist aber auch noch Platz drin. Sonst wäre der Hinweis und die Bitte, könntest du das voll machen, fehl am Platz. Der Hinweis auf das Fehlende wäre also beim Begriff Vollmachen gar nicht mehr nötig. Er erfolgt allerdings noch, um zusätzlich diese Aussage zu betonen, da fehlt tatsächlich noch etwas. Paulus fügt da zwei Präpositionen hinzu, Anna und Anti, und die beiden bringen das ergänzend zum Ausdruck. Erstens, da muss noch was erfüllt werden, noch voll gemacht werden, was noch nicht voll ist, und zwar stellvertretend. Stellvertretend für jemand anderen. Da ist die Frage, für wen leidet Paulus stellvertretend? Die Frage ist nicht mehr kompliziert zu beantworten, denn die Antwort gibt Paulus selbst gleich klar und einfach: für euch, für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde? Da sehen wir es bestätigt, Paulus leidet nicht für Christus, er leidet stellvertretend für die Kolosser, er leidet stellvertretend für uns alle, die wir ja zur Gemeinde, zu Jesus gehören. Inwieweit geschieht das stellvertretend? Wenn meine Antwort stimmt, dann verstehen wir auch, warum sich Paulus über diese Leiden für die Gemeinde freut. Ich vermute, dass Paulus vor Augen steht, dass die Gemeinde Jesu ein vorherbestimmtes Gesamtmaß an Leiden zu ertragen hat. Ich denke etwa an einen Messbecher, den haben Hausfrauen üblicherweise bei sich in der Küche irgendwo stehen. Meistens passt da ungefähr ein Liter rein. So der haushaltsübliche Messbecher. Und jetzt nehmen wir an, der ist bereits mit 700 Millilitern gefüllt. Da fehlen also noch 300 Milliliter. Mit jedem Leiden des Paulus, dass er nun dazu beiträgt, gewissermaßen 5 oder 10 Milliliter Leiden an sich selber erleidet und in dieses Maß mit zufüllt, bleibt für die nachfolgende Gemeinde weniger zu leiden übrig. Ich betone ausdrücklich, dass ich das vermute. Aber so wie Gottes Wort hier formuliert, macht das auf mich diesen Eindruck, wenn Gott seiner Gemeinde ein unbegrenztes Maß an Leiden verordnet hätte, dann wäre auch die Rede vom Vollmachen, vom Erfüllen eigentlich nicht passend, denn ein unbegrenztes Maß kann man nicht vollmachen. Da bleibt immer noch was unbegrenzt offen. Und soweit ich in Kommentare reingeschaut habe, scheinen das andere Ausleger ähnlich zu sehen. Paulus nimmt von dem Leiden, das der Gemeinde des neuen Bundes zugeteilt ist, einen möglichst großen Brocken stellvertretend auf sich. Heiko Grimmer schrieb in seinem Kommentar dazu, was an dem Apostel geschieht, geschieht schon nicht an der Gemeinde. Und aus diesem Grund, mit diesem Wissen vor Augen, trägt Paulus gern und willig sein Leiden, weil er weiß, all das, was ich tragen muss, müssen die anderen nicht auch noch tragen. Ganz in der Art seines Herrn setzt sich Paulus für die Gemeinde ein. Er sieht seine ganze Biografie, sein ganzes Leben, Arbeiten und Leiden für euch, für die Gemeinde. Dass Paulus für die Gemeinde leidet, ihr zu Gut, ihr zum Segen und zur Ehre, betont er etwa auch in Epheser 3, die Verse 1 und 13. Er schreibt dort: Deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen. Und deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Und ähnlich in dem ebenfalls schwierigen Wort von Philipper 2, 17 und 18, wenn ich auch geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darum sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Interessanterweise will Paulus also kein Mitleid mit seinem Leiden, er will vielmehr mit Freude von der Gemeinde. Wobei der Hinweis wichtig ist, Paulus leidet nicht grundsätzlich gerne. Er betreibt keine Verklärung und Verherrlichung des Leidens. Das wäre ganz unbiblisch. Leiden an sich ist in der Bibel durchaus negativ. Das sehen wir schon allein daran, dass es im Himmel, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott ganz ausdrücklich kein Leiden mehr geben wird. Also Leiden an sich ist durchaus auch nach der Bibel, auch nach dem Neuen Testament etwas Negatives. Wir sollen deshalb keine Leidenssehnsucht haben. Wir dürfen uns freuen, wenn es uns gut geht. Paulus freut sich nicht am Leiden an sich, er freut sich am Leiden für die Gemeinde. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und darin zeigt sich sein Wesen als Hirte. Es ist dabei keineswegs so, dass das Leiden immer das Einzige im Leben des Paulus gewesen wäre, aber es ist doch so, dass es des Paulus nahezu ständiger Begleiter war. Ich will uns das kurz anhand der ersten Missionsreise des Paulus vor Augen stellen. Davon berichten die Kapitel 13 und 14 der Apostelgeschichte. Da geht's in Paphos los. Eigentlich war es ganz erfreulich. Der Landvogt Sergius Paulus wird offen für die Botschaft Jesu. Aber schon ist der Zauberer Elymas da, um ihn vom Evangelium abzuhalten, den Landvogt Sergius Paulus. Paulus darf ihn dann für eine Zeit mit Blindheit strafen, diesen Zauberer Elymas. Aber kaum haben sie die Insel verlassen, da streicht ihr Mitstreiter Johannes Markus die Segel. Schon gleich zu Beginn, erste Station zu Ende, erster mächtiger Tiefschlag. Und wir wissen, dass diese Geschichte mit dem Johannes Markus später noch für ernsthafte Zerwürfnisse zwischen Paulus und Barnabas gesorgt hat. Antiochien. Menschen kommen zum Glauben, aber dann werden Paulus und Barnabas zur Stadt hinausgejagt. Ikonion. Eine große Menge der Juden und Griechen kommen zum Glauben an Jesus, aber dann entsteht eine Spaltung in der Stadt. Paulus und Barnabas müssen fliehen, um nicht gesteinigt zu werden. Lystra. Ein Gelähmter wird geheilt durch die Gnade Gottes, Paulus wird gesteinigt und für tot liegen gelassen. Nicht umsonst heißt es dann abschließend zu dieser ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 14, Vers 22, und sie, nämlich der Paulus und Barnabas, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viele Trübsale müssen in das Reich Gottes eingehen. Durch viele Trübsale müssen. Wir sehen, liebe Geschwister, beides gehört zusammen. Einerseits, Gottes Kraft ist mächtig am Werk. Da, wo wir uns ganz ihm zur Verfügung stellen, da dürfen wir erleben, es bewegt sich was. Unser himmlischer Vater bewegt was. Er schenkt Frucht. Andererseits versucht der Teufel permanent, dem Werk Gottes in die Suppe zu spucken, den Segen Gottes zu hindern, die Leute Gottes auszuschalten. Heute ist das Erkennen und Ernstnehmen dieser Tatsache wichtiger denn je. Beides gehört zusammen. Kraft, Vollmacht einerseits, Leiden andererseits. Unsere Gemeinden sind weithin zu Genuss- und Konsumgemeinden geworden. Spaß haben. Der volksbelustigende Eventcharakter sogenannter christlicher Veranstaltungen hat in den vergangenen Jahren dramatisch an Bedeutung gewonnen. Das Gegenteil von Spaß haben, aber ist das Leiden. Geistliche Tatsache ist, einen Weg der Jesus-Nachfolge ohne Leiden gibt es nicht. Jesus sagt das klar und ausnahmslos, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Kreuz. Am Kreuz hat Jesus den Sieg vollbracht, ganz unheroisch, ganz schändlich, ganz im Versagerstil. Die Schwärmer wollen den Sieg in Kraft und Herrlichkeit, nicht am Kreuz. Das ist der Unterschied zwischen den Schwärmern und nüchternen Jesus-Nachfolgern. Beide wollen den Sieg. Beide wollen in der Kraft des himmlischen Vaters leben, in der Kraft unseres auferstandenen Herrn. Aber die einen wollen es in Herrlichkeit und die anderen wissen, dass es im Leiden geschieht. Im Kreuz, singen wir gelegentlich, ist unsere Kraft verborgen. Im Kreuz verborgen, nicht im Sieg strahlend, offenkundig. Das ist der Punkt. Weil die Schwärmer das nicht begreifen, deshalb machen sie Jesusmärsche üben sich in geistlicher Kampfführung, gehen in Gebetsmärsche auf die umliegenden Berge von Städten. Von dort aus meinen sie, Dämonen binden zu können. Sie proklamieren den Sieg Jesu und meinen, die Kräfte Gottes über der Stadt freisetzen zu können. Was aber hat Jesus getan? Er ging auch auf den Berg, zum Beispiel auf den Ölberg. Er sah auch von dort hinab auf Jerusalem. Aber er bannt nicht die Dämonen. Er proklamierte nicht den Sieg. Er setzte nicht die Kraft Gottes frei, über die er ohne jeden Zweifel verfügt hat. Nein, all das tut er nicht. Was tut er dann? Er weint. Er weint über Jerusalem. Er weint über die Unbußfertigkeit der Menschen. Er weint über den Untergang, den die Bußfertigkeit der Menschen über Jerusalem bringen wird. Auf dem Weg des Sieges und des Leidens ist Paulus Diener der Gemeinde. So sagt das Vers 25. Und zu diesem Dienstamt gehört für Paulus noch eine besondere Aufgabe, nämlich das Wort Gottes zu erfüllen. Es ist wieder ganz heilsgeschichtlich zu verstehen, Paulus darf das Wort Gottes voll machen, indem er öffentlich verkündigt, was von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Also auch die Botschaft Gottes, das sagt uns das Neue Testament mehrfach, es redet ja von Geheimnissen, die offenbar geworden sind. Da war noch was verborgen, da war auch das Wort, das der Herr an die Menschheit ausrichtet, noch nicht ganz voll, noch nicht ganz aufgedeckt und kundgetan. Eine Botschaft, die nicht nur vor den Geschlechtern, da ist wohl an die Menschengeschlechter, an die verschiedenen Generationen zu denken, sondern auch vor den Äonen, den Weltzeiten verborgen war. Beim zweiten, bei den Äonen, dürfte wohl an die Zeiten zu denken sein, als es noch keine Menschen gab. Also verborgen auch vor den Mächten der unsichtbaren Welt. All diese kannten die Botschaft auch noch nicht, die Paulus nun erfüllen, vollmachen darf. Jetzt aber offenbart Gott es seinen Heiligen der Gemeinde. Und was ist dieses große Geheimnis? Davon redet Paulus in Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit, das Geheimnis dieses Geheimnisses in den Nationen sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sehen, liebe Geschwister, dieses Geheimnis besteht aus zwei Teilen. Der erste ist inhaltlicher Art, Christus in euch. Auch das ist ja etwas ganz Neues im neuen Bund, dass Gott die Menschen nicht nur von außen anspricht, wie etwa auch die Propheten des Alten Testaments, ihnen in Visionen, Auditionen und so weiter begegnet, aber eben von außen, von Zeit zu Zeit, sondern seit Pfingsten ist der allmächtige Gott in Gestalt und Person des Heiligen Geistes in uns persönlich gegenwärtig, hat ständige Wohnung in uns genommen. Christus in euch, was ganz Neues, was Gewaltiges. Wir sind deshalb als Kinder Gottes nie ohne Jesus, denn er wohnt in uns. Der zweite Teil dieses Geheimnisses gilt den Geltungsbereich dieser Tatsache. Es ist ein Geheimnis in den Nationen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das gilt nicht nur Israel, dem auserwählten Volk Gottes. Das ist das Geheimnis, das Paulus den Nationen verkündigen darf. Es gilt der ganzen Menschheit. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde ist eingeladen und hat die Möglichkeit, ganz mit Jesus Christus, dem Gott und Schöpfer des Universums, verbunden zu sein. Das ist eine Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich betone ja immer wieder, Hoffnung ist in der Bibel nie etwas Vages oder Ungewisses. Christliche Hoffnung ist das Absolute, das Felsenfeste. Es ist nur deshalb Hoffnung, weil wir es noch nicht sehen, weil wir es noch nicht in Händen haben. Nehmen wir als Beispiel die fiktive Person Ellie. Wenn eine reiche Tante der Ellie auf Neuseeland eine Luxusvilla vermacht hätte, im Wert von, sagen wir, 10 Millionen Dollar, mit Pool, riesigem Park, Hubschrauberlandeplatz, eigenem Tennisplatz und Golfanlage. Man gönnt sich ja sonst nichts. Stellt euch vor, jetzt kommt der Brief vom Notar. Da ist zu lesen, die Ellie macht ihn auf und liest, wurde die Villa im Auftrag der Erblasserin auf ihren Namen Elli eingetragen. Ab wann gehört die Villa der Elli? Ab dem Augenblick, als sie im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen wurde. Die wohnt zwar noch auf der anderen Seite der Erdkugel, rund 18.000 Kilometer entfernt. Sie hat noch keinen Ziegel von der Villa gesehen, aber dennoch gehört sie ihr. Nachdem sie den Brief des Notars gelesen hat, ist sie natürlich total begeistert, kann es kaum abwarten, nach Neuseeland zu fliegen, in ihre Villa einzuziehen, im herrlichen Pool zu baden, Golf zu lernen. Das meint die Bibel mit Hoffnung. Es ist schon Eigentum, aber wir haben es noch nicht realiter im Besitz. Das ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum übrigens auch rechtlich. Das heißt, Eigentum ist etwas, das gehört mir schon. Besitzen tue ich es aber tatsächlich erst, wenn ich es in Händen habe. Und ganz wichtig, diese Hoffnung ist nicht eine Hoffnung der Errettung. Wir reden überhaupt nicht biblisch, wenn wir den Inhalt unserer geistlichen Zukunftshoffnung mit Seligkeit oder mit Erlösung bezeichnen. Die Rettung ist nicht das, was wir für die Zukunft erwarten, sondern was uns als Kindern Gottes jetzt schon gehört. Wir sind Errettete, liebe Geschwister, wir sind Errettete. Unsere Hoffnung, unser Erbe ist nicht die Rettung, sondern die Herrlichkeit. Und liebe Geschwister, das dürfen wir uns gerade in diesen dunklen, finsteren Zeiten, die wohl auch nicht mehr wahnsinnig viel besser werden, immer wieder und täglich vor Augen halten. Wir gehen einer unvorstellbaren Herrlichkeit entgegen. Und dass sich doch noch viele, möglichst jeder, der diese Botschaft hört, zu dieser Herrlichkeit einladen lassen. Amen.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und miteinander beten. Lieber Jesus, wir wollen dir herzlich danken für diese Frohmachung des Evangeliums, das uns wieder aufgezeigt hat durch den Bruder Jakob, dass es nicht nur in die Herrlichkeit der einen Seite geht, sondern auch es auch mit Leiden zu tun hat. Und du weißt, deine Gemeinde wird drangsaliert und bedrängt. Und selbst wir an unserem Posten, da wo wir stehen, in unserem Familienbereich, in unseren Gemeinden, wo wir leben, Freundeskreis, da werden wir auch bedrängt. Und viele Male auch um deines Namens willen. Und wir wollen dir danken, wie wir auch jetzt gelesen, gehört haben. Du hast das ja schon erlebt. Und du hast uns ja darauf hingewiesen, so wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und ich danke dir, Herr Jesus, für deine wunderbare Kraft. Die Kraft, den Hohn und Spott zu ertragen, die Kraft von dir, den Hass zu überwinden. Ja, gib uns die Kraft, Herr Jesus, jeden Tag neu auch die zu lieben, die uns nicht mögen. Gib uns die Kraft und die Freudigkeit, den Weg weiter zu wandeln, bis du wiederkommst. Amen. Ja, und wir beten noch gemeinsam mit das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.